Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Kai-Henrik Müller von Experience One und euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Tschüss!
Damit moin moin und schöne Grüße aus dem weihnachtlichen Rostock City, aus dem hohen Norden. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoste diesen Podcast seit 2018, heute Folge 141 mit Kai-Henrik Müller, Founder und CEO von Experience One. In diesem Podcast geht es um New Work. Was ist das eigentlich, mag sich jetzt mancher fragen. Berechtigte Frage, denn man kann natürlich viel, viel darüber lesen. Es ist ein wahrer Containerbegriff geworden, der auch schon manche nervt. Mir geht es eigentlich um die Frage, wie wir besser zusammenarbeiten können. Ich hatte mal den Sebastian Kolberg von Bayer hier zu Gast, ist schon eine ganze Weile her, und der meinte mal, man kann eigentlich New Work sehr schön in einer Frage subsumieren, und die würde lauten: Wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten? Und ich glaube, da ist viel dran, wenn wir uns diese Frage gemeinsam stellen, wenn wir Dinge ausprobieren, wenn wir schauen, wie wir Arbeit und Familie vereinbaren können. Das ist mir als Vater von 3 Kids auch sehr, sehr wichtig. Dann können wir, glaube ich, viel sinnstiftender arbeiten. Dann können wir uns auch mit der Arbeit den großen Herausforderungen stellen, die wir auch gesellschaftlich zu bewältigen haben. Heute geht es um das Thema Customer Experience, darum kümmert sich der Kai Müller mit Experience One, und wir lernen, dass die Mitarbeitererfahrung, ja, die Employee Experience eigentlich große Parallelen hat zur Customer Experience. Also nicht wenige sagen ja mittlerweile, dass die Mitarbeitenden auch Kunden, Kundinnen sind, und da ist natürlich die Frage, wie können wir dieses Erlebnis, das ja oft schon vor dem Onboarding passiert, die ersten Touchpoints, wie können wir dieses Erlebnis verbessern? Was können wir eigentlich dafür tun? Und der Kai berichtet auch, wie man bei Experience One arbeitet, was sie ausprobiert haben, was ihnen wichtig ist, welche Werte, wie sie dazu gekommen sind. Ich habe natürlich nachgehakt und wollte auch wissen, wie sie sich engagieren. Da gibt's eine Menge, auch jetzt in der Corona-Zeit haben sie einiges getan, und er berichtet uns auch, was sie machen und was sie vor allen Dingen auch nicht machen, wo sie auch Nein sagen und wie wichtig ihnen Haltung ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge beim New Work Chat, und das ist auch noch nicht alles in diesem Jahr. Wir hören uns dann auch nochmal wieder. Am Ende des Interviews erzähle ich euch, worauf ihr euch dann in der allerletzten Folge des Jahres freuen könnt. Jetzt sind wir erstmal mittendrin statt nur dabei mit Kai Müller von Experience One. Viel Spaß. Ja, dann moin moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Kai heute dabei ist am Ende dieses Jahres 2022. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo, grüß dich und danke für die Einladung. Freue mich.
Erzähl mal, wo bist du, von wo aus sprichst du heute mit mir?
Heute bin ich in unserem Frankfurter Büro, weil ich auch in Frankfurt wohne, und ja, ziemlich zentral hier, ganz gemütlich bei -6 Grad, und ich glaube, bei dir im Norden ist wahrscheinlich nicht wärmer.
Nee, bei uns ist es tatsächlich ein bisschen milder, okay. Aber ich kenne ja übrigens darüber hinaus auch die Frankfurter Ecke ganz gut. Ich habe ja mal in Darmstadt studiert vor Ewigkeiten, deswegen kenne ich Frankfurt auch noch ganz gut und habe gleich so ein paar Bilder vor Augen, wenn du davon erzählst. Aber ihr seid ja auch nicht nur in Frankfurt mit Experience One, da werden wir heute, glaube ich, ein bisschen drüber sprechen. Ich hoffe, dir geht's soweit gut.
Mir geht's bestens, alles gut. Ich habe jetzt, hatten es ja gerade schon kurz davon, die Kinder, keiner kennt mehr nach Corona, wie das so ist, wenn die Grippewelle dann kommt. Ich glaube, die letzten 2-3 Wochen war, ich sage immer, Lazarett, sowohl zu Hause als auch in der Firma. Ich glaube, die hat jeder gerade so ein bisschen hinter sich. Jetzt hoffen wir alle, dass zu Weihnachten hin wieder alle fit sind, aber sonst bestens.
Sehr schön. Ja, die Grippewelle am Ende des Jahres nervt so ein bisschen, aber da müssen wir jetzt irgendwie durch, und vielleicht haben wir es dann ja auch zu Weihnachten geschafft. Ich freue mich, dass wir uns heute mal unterhalten können. Es geht um Erlebnisse, es geht um Erfahrungen. Du hast natürlich ganz viel mit Kunden, Kundinnen zu tun, aber es gibt ja ganz heiße Parallelen eigentlich zu Mitarbeitenden, die ja oft auch schon als Kunden, Kundinnen betrachtet werden neuerdings. Und wir wollen natürlich auch gucken, nicht nur was ihr so tut, was euer Geschäftsmodell ist, sondern wie ihr so arbeitet, was ihr so gelernt habt, was dir dabei so wichtig ist. Und wir haben ja gerade das Thema Familie schon angesprochen. Das zieht sich bei mir ja auch so ein bisschen durch den Podcast. Und wenn freitags diese neuen Episoden immer erscheinen, hören wir eigentlich in der Regel auch noch die ersten Minuten auf dem Weg zur Schule, wenn ich die beiden Kids dahin fahre. Und deswegen ist die erste Frage ja traditionell, lieber Kai, wie würdest du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, die 9 Jahre alt ist, erklären, was du so tust?
Das mache ich total gerne. Du wirst lachen. Ich habe vor kurzem mal meine 11 und 14 Jahre alten Jungs gefragt, was der Papa so macht. Und das war relativ wortkarg bei, ja, was mit Software, was mit Autos und was mit Infrastruktur. Mehr war dann nach 11 bis 14 Jahren auch bei meinen Kindern nicht drin. Ich würde Mathilda sagen, dass wir sehr großen Unternehmen dabei helfen mit ja Apps und dem Digitalen und alles, was da die Kinder eigentlich schon besser kennen als der ein oder andere, wie man das realisieren kann. Egal, ob Mathilda irgendwann in Zukunft mal ihr Auto mit dem Handy aufmacht oder Online-Banking nutzt und solche Sachen, dass wir da die Finger mit dem Spiel haben und den Unternehmen unter die Arme greifen, bessere Lösungen zu realisieren.
Da muss man den Kindern ja heutzutage nicht mehr viel erklären. Allein wenn es um Handy, Smartphone, Tablet geht, dann ist die Aufmerksamkeit ja eigentlich schon da. Ich habe gerade 2 Bücher geschickt bekommen. Da geht es um Programmieren, also wie Kinder das eigentlich lernen können.
Ja.
Und das habe ich denen gerade gestern versucht, so ein bisschen schmackhaft zu machen, nach dem Motto, Mädels, ihr spielt doch gerne und schaut YouTube und was auch immer alles. Vielleicht wäre das ja auch nochmal was, um euch da ein bisschen kreativ auszuleben und was auszuprobieren. Ja, aber dann wurde das Buch auch schnell zur Seite gelegt, weil sie sich einfach auch gar nicht mehr so gerne mit Büchern beschäftigen. Das fand ich auch interessant an der Stelle. Vielleicht hätte es in Form einer App irgendwie oder eines Videos dargereicht werden müssen. Das gehört ja auch dann zur Erfahrung, ne?
Genau, es hängt mit dem Alter und ich glaube dann auch mit einem Anlass. Die Kinder können ja zwischen, ich habe überhaupt keine Lust und ich bin übermotiviert und hartnäckig. Mein Großer steigt gerade ins Sneaker-Business ein und versucht mir jeden Tag zu erklären, wann er vor schlafend vor welchem Sneaker-Store den nächsten Drop erreichen will, um die Air Jordan 1 statt für 110 Euro danach dann für 400 oder 800 zu verkaufen. Und ich soll doch bitte investieren in sein Business.
Ach, der will dann damit dealen quasi mit Sneakers?
Der will damit dealen. Das ist, und das machen, und dann denkst du so, ah, keine Ahnung, sind wir jetzt irgendwie hinten dran, was läuft so ab? Und unterhält sich mit den ersten Bekannten, die sagen, ach nö, das macht unserer auch, der ist unterwegs, die letzten 3-4 Wochen schon so 380 Euro damit verdient. Und in dem Moment merkst du, dass du etwas älter wirst. Aber zu deiner initialen Frage, was das Coding angeht, ich habe es tatsächlich immer mal wieder rangeführt. Es gibt auch einfach Spiele, die quasi Coding, Programmier, Logik vermitteln, ohne zu programmieren, ohne dass man es jetzt No-Code neumodisch nennen würde. Und das hängt davon ab, manchmal verfängt es für einen kleinen Moment, aber die Ziele, die meine zumindest jetzt so im Kopf haben, ist noch niemand dabei, der wie Musk mit 11, 12, 13 irgendwie schon die Welt verändern will. Das dauert noch einen Moment. Aber ich glaube, wenn die Themen da sind, geht's auch. Buch ist schwierig, ja. Mhm. Und wenn du das sagst bei deinen Mädels, die ja da tendenziell in meiner Wahrnehmung von meinen 3 Kindern noch aufgeschlossener sind, dann will das schon was heißen.
Ja, sie lesen schon auch Bücher. Sie müssen das auch, wenn wir die Geräte einziehen, was wir dann als Konsequenz manchmal machen. Man hat ja sonst nicht mehr viele Möglichkeiten. Wir haben ja früher noch Hausarrest bekommen. Das ist ja für die eine Belohnung.
Ein Segen. Ich kann nur nicht empfehlen, mit Bildschirmzeit oder Ähnlichem anzufangen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Sich mit Kindern auf dem Niveau von Bildschirmzeit und Regulierung auseinanderzusetzen, kannst du nicht gewinnen.
Also ja, das haben wir auch schon ausprobiert, führt nur zu harten Konflikten.
Oh, das Schlimmste. Es geht tatsächlich nur radikal mit den Geräten wegnehmen, was dann wenigstens einmal kurz schmerzhaft ist. Was du nicht haben willst, ist ein Kind, was ständig die nächste Zeit anfragt für das nächste Thema. Komplett am Leben vorbeigestaltet, die Funktion.
Ja, und diese ganzen Bildschirm-Apps und
Anwendungen funktionieren auch irgendwie nicht so richtig gut, davon mal ganz abgesehen. Aber dieser Hashtag Dad of Three Kids könnte man sagen, der verbindet uns ja, haben wir schon festgestellt, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf. Uns würde natürlich auch noch interessieren, welche 5 Hashtags du dir gibst. Den nehmen wir jetzt schon mal raus, den kannst du jetzt nicht mehr verwenden. Du hast jetzt aber noch 5 weitere.
Das habe ich schon gedacht, da muss ich mal sortieren.
Und wenn du magst, kannst du gerne einen Satz dazu sagen jeweils.
Das mache ich gerne. Also dann schiebe ich mal nach den Vater von dreien, die natürlich eine Brücke sind und für mich auch so ein bisschen so ein North Star, wenn man so will, weil ich irgendwie gedanklich auch ein Unternehmen führe für meine Kids und für die nächste Generation. Dann nenne ich mal den Unternehmer als erstes, der, glaube ich, kommen wir heute noch ein bisschen dazu, glaube ich, mich dadurch definiert, was ich mache, was mir wichtig ist und welchen Unterschied ich machen will. Dann nehme ich mal San Francisco, um eine Stadt mit reinzuwerfen, die mich in Studienzeiten geprägt hat und zumindest in die westliche Welt einen Ankerpunkt darstellt, was sehr, sehr spannend ist, wo ich sehr oft dran zurückdenke und was ein sehr prägendes Erlebnis war. Dann nehme ich mal den Teamsportler, bin mit verschiedenen Sportarten groß geworden und habe das irgendwie auch unternehmerisch immer mit eingebaut, ein Teamgedanken über, sage ich mal, Einzelgedanken, Ego-Gedanken zu setzen und zu gucken, dass ich starke Teams, heißt auch immer starkes Unternehmen, starke Firma. Das war mir immer extrem wichtig bis heute. Dann würde ich Gestalter sagen, Macher, Bauer, immer am Tüfteln gewesen und irgendwie versucht, die Probleme der Welt meist mit digitalen Technologien zu lösen, wofür ich mich, glaube ich, jeden Tag wieder aufs Neue begeistern kann. Und dann würde ich als letztes vielleicht noch einen ranschließen, würden vielleicht auch die Kollegen sagen, Automotive Geek, was so ein bisschen einfach an der Historie liegt. Bin ja da seinerzeit ins Berufsleben bei Mercedes-Benz gestartet und wenn man bei der Marke mal 3-4 Jahre unterwegs ist, das prägt, schüttelt man nicht so ganz ab und so ein bisschen ist der Stern immer noch mit dabei und deswegen bin ich auch dem Thema Automotive treu geblieben und freue mich natürlich, dass es auch hoffentlich demnächst nachhaltiger und zu einem großen Wandel kommt, der, glaube ich, überfällig ist. Die 5 werfe ich dann mal in den Ring.
Und mich interessiert natürlich auch immer, wo kommen eigentlich die Leute her? Was hat die so geprägt in der Kindheit? Wir sind jetzt beide Väter und ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit dem Thema Erziehung beschäftigt habt und was ihr darüber so denkt. Das ist ja auch schon so ein älteres, also so ein zeitloses Thema Erziehung, aber irgendwie kann man sich darüber auch gar nicht genug unterhalten. Wie wurdest du eigentlich erzogen? Würde mich mal interessieren. Und was hat das so mit dir gemacht? In welche Bahn hat dich das vielleicht auch gebracht? Weil du jetzt ja auch ein Gestalter bist, hast du gerade erzählt, ein Unternehmer, ein Macher. Hatte das damit schon zu tun, wie du erzogen wurdest?
Das würde ich schon sagen, ja. Also etwas salopp gesagt, würde ich sagen, waren meine Eltern relativ lax. Will heißen, so das Thema Freiraum sehr, sehr frei ausgelegt. Ja, kann Vor- und Nachteile haben, ob man den Raum ergreift. Das ist so die eine Komponente. Und die andere ist, dass sie, glaube ich, sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass wir mit Selbstbewusstsein und Stärkung auch mit einer gewissen Selbstsicherheit irgendwie die Themen anpacken, um mal so 2 Aspekte zu nennen. Und diese Kombination, quasi auf der einen Seite lange Leine Freiraum lassen, auf der anderen Seite aber mit der richtigen Einstellung dem gegenübertreten und dann auch Chancen ergreifen und da gestärkten Rücken zu haben, würde ich mal so eine Grundformel nennen, die ich sehr hilfreich fand. Und jetzt, ich habe 2 Brüder, die das sicherlich unterschiedlich ausgelegt haben und es ist auch kein Selbstläufer. Deswegen, ich glaube, man wird auch immer über Erziehung reden können. Ich scherze auch, wenn man sagt, warum kann man das eigentlich nicht studieren? Also irgendwie gibt's das ja schon einen Moment jetzt. Und jeder lernt es gefühlt by doing, bei was der und der erzählt, ertappt sich dann sicherlich, wird ja auch so gehen, wenn man ab und zu mal sich ertappt und denkt, das hat mein Vater früher auch immer gesagt. Um Gottes Willen, jetzt
zitiere ich. So wollte ich doch nie werden.
Vielleicht auch das. Und wenn es einfach nur Zitate sind, wo man denkt, das fand ich damals schon dämlich. Und jetzt kenne ich aber nur das. Also sprich, ich bin genötigt, als Mensch Dinge abzurufen aus einem Erfahrungsschatz, weil ich keine Alternative habe und weil ich keine 20 Bücher. Ich habe auch nicht studiert. Ich war nicht 4 Jahre. Obwohl es ein wichtiges Thema ist, Erziehung. Man könnte ja sagen, das müsste Pflichtprogramm irgendwo sein und in der Schule schon gelernt werden. nicht vorhanden. Definitiv. Von daher, ich find's super spannend und gleichzeitig muss es, glaube ich, auch genau so sein, dass man sich darauf einlässt und dadurch all diese Erfahrungen macht. Also Kinder zeigen einem ja fast mehr über einen selbst und helfen einem zu reflektieren, neben der Tatsache, dass es super spannend ist zu beobachten, wie sie sich entwickeln.
Ja, und das Interessante ist ja auch, dass die Kinder, also man erzieht sie wahrscheinlich grundsätzlich ähnlich, aber ist dann doch nochmal im Kontext vielleicht ein bisschen anders drauf. Die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich alt, die Kinder. Aber interessant ist natürlich auch, das hatten wir jetzt auch gerade in den letzten zwei Wochen, Grippewelle, alle zu Hause, führt auch zu Konflikten. Und wie reagiert man dann also, ne? Und das ist ja eben das Spannende, dass man sehr viel bei sich selber sehen kann, wie man eigentlich so tickt und wie man so mit den Dingen umgeht. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Welche Ecke?
In Hessen, ein bisschen nördlich von Frankfurt, also so der zwischen Gießen und Marburg, der Raum größtenteils. Aber das war so der Startpunkt und bin ich auch eine Weile gewesen hier so im hessischen Raum und dann ging es in den guten Schwarzwald, in den Black Forest, um zu studieren, dann irgendwann direkt nach dem Abi und dann ging die Reise los und dann bin ich aber nicht mehr zurückgekommen.
Ja, das kannst du uns ja gerne mal erzählen, weil das ist natürlich auch wichtig, wenn man sich so seine eigenen Kids anschaut. Also was möchte man denen ermöglichen? Natürlich alles, aber wie schafft man es da eigentlich? Und vielleicht kannst du ja auch nochmal aus deiner Erfahrung berichten, weil du bist ja eben da auch sehr weit gekommen und auch nochmal sehr weit draußen gewesen. Also wie wichtig ist das, dass man die Kinder da eben auch aus der behüteten Zone irgendwie rauslässt oder vielleicht sogar bewusst rausnimmt?
Alles. Also extrem wichtig. Also kann man ja tausend Sachen zitieren. Diese Erfahrungen, also den Kontext verändern, die Situation verändern, die Kontakte mit Leuten verändern und damit die eigene Perspektive ist erstmal die Grunddefinition von wann lerne ich, wenn ich neue Erfahrungen sammle, nicht wenn sich die gleichen oft wiederholen. Und das werde ich bei meinen Kindern, bei allen fördern und sie auch dazu ermutigen, ihren Weg zu gehen und zumindest Dinge auszuprobieren und sagen, ich hole mir mal die Perspektiven, wenn es da nichts ist und der eine ist ein bisschen sesshafter, der andere ist ein Weltenbummler, total in Ordnung. Aber ich kenne so viele Menschen, die bereuen, dass sie die Zeiten, in denen sie flexibler waren, auch ohne Familie, nicht für Auslandsaufenthalte, für Reisen genutzt haben. Das möchte ich den Kindern ersparen, dass sie zu einer Zeit, wo es einfach geht, sofern wir es ermöglichen, können immer, dass ich das auf jeden Fall voll unterstützen werde, ohne sie irgendwo reinzudrängen. Und ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Im Moment, wie gesagt, sind wir ja eher bei der Sneaker-Karriere. Und ich bin schon froh, wenn das Weltbild weiter als eine Twitch-Karriere oder Influencer ist. Ja, das ist ja der neue Feuerwehrmann, Arzt und alles in einem. Wenn danach noch ein Leben existiert und man, sage ich mal, sich noch Leben und Karriere und Zukunft außerhalb von so Formaten vorstellen kann, außerhalb von Instagram, dann bin ich ja schon der erste Schritt.
Das habe ich auch gerade gehabt mit jemandem, dieses Gespräch, dass diese Berufe, ich sage jetzt mal Feuerwehrmann und handwerkliche Berufe und Pflege und diese Branchen, die große Probleme haben, eben auch Nachwuchs zu finden, dass die sich aber auch überhaupt nicht so richtig präsentieren und nicht stattfinden. Also in der Welt der Jüngeren, da finden halt diese Twitch-Geschichten statt und Influencer und das funkelt natürlich und glänzt und insofern ist natürlich auch die Frage, wie macht man sich dann eigentlich auch interessant für die Jüngeren, aber das würde jetzt vielleicht an der Stelle zu weit führen. Ich habe gerade nochmal gedacht, als du so erzählt hast, dass viele Eltern natürlich auch so ein bisschen von Sorge umgetrieben so ein bisschen Micromanagement betreiben bei ihren eigenen Kindern. So, du machst jetzt das, ich fahre dich zur Schule, ich hole dich ab, du sagst Bescheid, ich kontrolliere übers Handy, wo du bist und dann besprechen wir, wie das weitergeht. Vielleicht müssen wir uns aber mehr so an die Rolle von Mentoren mal oder daran mal so denken, dass wir so immer da sind, das hast du ja irgendwie auch gerade erzählt, aber auch sagen, probier das mal aus, mach deine Erfahrung, ich bin aber immer da und kann dir auch mal reflektieren, wie ich das sehe, wie ich das machen würde, ohne dir das aber so hart vorzuschreiben, wie du es machen musst, ne?
Es klingt so gut.
Es wäre so schön.
Ich finde das Zielbild und die Haltung, ich finde das alles richtig. Und dann kommt die Realität, der 14-Jährige kommt gestürmt die Treppe runter und schreit dich an, weil er sein, was auch immer, gerade nicht findet. Also sprich, diese Gelassenheit, diese Ruhe zu bewahren, das kriegt man, glaube ich, aus der eigenen Perspektive hin. Das Kind dahin zu kriegen, dass es Mentoring, hat ja zwei Seiten, das musst du auch annehmen wollen. Also da musst du ja auch in, und ich habe so manchmal das Gefühl, manchmal musst du auch Eltern, du musst auch so ein, in Anführungsstrichen, kleines Feindbild, du musst auch mal der Gegner sein, weil das heißt, ich brauche jemanden, der Grenzen macht. Wie nur Mentoren um mich drumherum habe, die alles enablen, all diesen Geschichten, und ich habe diese Grenzen nicht. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Also wer das hinkriegt, nur in dem Modus und der wird seinen Hut ab. Weil ich glaube, der hat ein wesentlich entspannteres Leben und das Ziel, ich glaube, man muss der Ambition folgen. Ich glaube, ein bisschen was an Auseinandersetzung wird einfach da sein, weil wir einfach Menschen sind, ja, und weil die Dinge halt so passieren und übersprudeln, und unsere Kinder machen ja jetzt die letzten Jahre was durch, was wir alle nicht kennen in dem Ausmaß, und zumindest mir geht's so, wir haben diese Effekte holen uns ein. Jetzt neulich erst von einem Lehrer gehört, dass die jetzt in den 11. Klassen merken, wie still die Kinder geworden sind. Die stellen keine Fragen mehr.
Ah, ja.
Die sind nicht mehr gewohnt, Fragen zu stellen. Die waren zu Hause in dem Zeitraum oftmals, egal ob Remote-Betreuung, das heißt, denen fehlt auch das Erlebnis. Also ich habe gerade die Tage darüber nachgedacht, wir haben ja viel mit Experiences zu tun.
Ja.
Und ein Erlebnis, was dich prägt, ist immer nicht das Erlebnis selber, sondern die Erinnerung daran. Die Memory. So, wie viele Memories hast du, wo du denkst, ach, in dem Zoom-Meeting und dem Team-Meeting in 2D, der oben rechts im Kästchen hat das und das gemacht? Die Oberfläche, die wir gerade so remote erleben, bietet wenig Erfahrungspunkte, um richtige Memories zu machen. Die meisten denken dann, ah, das war in der Situation, das war dahin gegangen oder der Workshop, da haben wir uns getroffen. So, und das nimmst du den Kindern über 1-2 Jahre lang, je nachdem, wie es aufgestellt war. Mhm. Und da kriegen wir noch die Quittung. Also das wird noch mehr kommen. Und jetzt muss man genauso viel investieren, um die Kinder wieder daran zu gewöhnen, eben mehr Fragen, mehr Erfahrungen zu sammeln und das zu schätzen.
Ich war kürzlich eingeladen, den Zukunftstag hier an der Rostocker Don Bosco Schule als Workshopleiter mitzugestalten. Das ist die Schule, an die unsere beiden großen Mädels gehen. Und ich begleite sozusagen den Schulleiter ein bisschen, der auch gesagt hat, wir wollen gerne Neues kennenlernen in verschiedenen Formen. Und der Zukunftstag wurde nur von Schülern, Schülerinnen organisiert und umgesetzt, wie ein Barcamp. Also man findet sich einfach zu den Themen, die man besprechen möchte. Und in meinem Workshop ging es dann also um die Schule in, 2030? Also wie wünschen Sie sich die? Wie müsste die sein? Also welches Erlebnis wollen Sie da eigentlich auch machen und welche Erfahrung? Und das Erste, was ich interessant war, sie wollen sich schon in einem Gebäude treffen, das die Überschrift Schule trägt, dann aber nochmal ganz anders ist als heute, aber es sollte nicht zu Hause stattfinden, nicht ausschließlich, auch immer mal, also schon flexibel, aber sie wünschen sich eigentlich einen schönen Ort für Begegnung, für Erfahrungen, und da muss dann natürlich ganz viel Digitales, Nachhaltiges, ein Fairtrade, whatever haben sie sich vorgestellt, und tolle Tools, und das muss auch sein, aber sie wünschen sich das eigentlich, und da dachte ich so, ja klar, die sind alle total digital, aber sie brauchen natürlich auch die sozialen Medien und all das, um in Kontakt zu bleiben, und sie wünschen sich diese Kontakte, und zwar möglichst mehrdimensional wahrscheinlich, ne?
Absolut, und ich glaube, es muss, und das wird uns in der Bürosituation, ist genau die gleiche Situation, man muss es einfach akzeptieren und das eine oder andere neu denken. Du kannst nicht zumindest über so einen langen Zeitraum einmal in eine komplett andere Richtung gehen und glauben, der Rückwärtsweg wird jetzt einfach so passieren. Ja, und die alte Welt ist, man trifft sich im Büro und dann geht man gemeinsam zum Yoga, abends ein Bier trinken oder irgendwas machen. Die neue Welt ist, wieso soll ich für diese Dinge überhaupt ins Büro kommen? Die kann ich auch alle so machen. Das heißt, was ist der Anlass? Und das muss man von der anderen Seite neu denken, und die Kinder machen es genauso. Ich kann es total nachvollziehen. Wir sind soziale Wesen, das wird immer diese Nähe suchen, und wenn so eine Generation, und unsere haben das auch in der Schule gemacht, die haben dann einen Brief geschrieben an den Schulleiter zu sagen, so wünschen wir uns das, 2030 war es glaube ich auch.
Ja.
Und das ist spannend, weil das kommt so von Herzen, da ist auch viel Quatsch dabei, was sie so beschäftigt auf dem Schulhof, aber die sind wirklich dabei und folgen, und das machen Kinder ja viel besser, eigentlich so der Intuition, das, was sie richtig finden, die überdenken das nicht, die denken nicht in Rahmenbedingungen so komplex.
Die fühlen das dann so, ja?
Die fühlen das und die entwickeln so ein Gefühl, wo sie sagen, und dann freuen die sich gemeinsam und sagen, wenn das so wäre, dann wäre das super, und dann sind die begeistert. Und diese Energie, diese Welle jetzt zu nehmen und sagen, so eine einmalige Chance, jetzt auf der Basis auch das ein oder andere zu hinterfragen, was vielleicht die letzten 50 Jahre so war, heißt ja nicht, dass es richtig ist oder nicht mehr richtig ist. Und das ist ja spannend, ja. Schöner Gestaltungsraum.
Ja, und genau, und um jetzt in diese Arbeitswelt nochmal zu schauen, da denken sich dann HRler auf Konferenzen, in LinkedIn-Gruppen, wo auch immer, aus, wie diese schöne neue Arbeitswelt sein könnte. Und ich sage auch immer, lass doch einfach mal die Leute sagen, wie sie sich das wünschen. Also mach doch mal so einen Zukunftstag wie an der Schule oder wie bei euch mit dem Brief. Frag doch einfach mal die Leute, wie die sich das wünschen. Und dann guckt man mal gemeinsam, was geht nicht. Aber nicht, wir denken uns das jetzt aus und dann räumen wir das wieder von oben aus und fertig. Und dann wird das hoffentlich irgendwie gut sein. Sondern genauso wie wenn du ein Produkt baust, fragst du die Kunden ja auch früh, ob das irgendwie gut und hilfreich wäre. Bindest die möglichst früh ein und weißt natürlich dann noch nicht, wo du endest. Aber du solltest ja eigentlich möglichst früh im Dialog sein. Und das vermisse ich leider oft noch.
Total spannend. Total spannend. Das ist eine der ersten Dinge, die ich auch mir im Kopf notiert habe, als wir angefangen haben, bei uns so das ganze Thema Employee Experience, Mitarbeiter und genau diesen Wandel für, was wollen wir in Zukunft eigentlich haben? Was ich immer, für mich ist die Definition von Unternehmen, Unternehmertum immer etwas, wo eine ganze Gruppe, ein großes Team gemeinsam sich ein Vehikel baut, was gerade so das Beste ist, idealerweise, wo ich mich einbringen kann, was ich benutzen kann, um Ziele zu erreichen. Egal, wer in dem Boot sitzt und an welcher Stelle er sitzt. Das ist so von der Theorie her gut. In der Praxis, auch mit den Erfahrungswerten, wie einfach Arbeitswelt geprägt ist, muss man viel in Kultur investieren, damit auch mitgestaltet wird, weil das Aussprechen, das Ermöglichen, den Freiraum geben und so, das heißt noch lange nicht, dass irgendwas passiert. Und gleichzeitig ist es die Größe Power, die da ist. Was für mich so das inspirierendste Projekt in dem Kontext dieses Jahr war, dass wir im Prinzip relativ ad hoc jetzt auch gekoppelt an den Ukraine-Krieg eine ja quasi Tagesschule oder ein Tagesprogramm, einen kleinen Club für ukrainische Flüchtlingskinder in Berlin entwickelt haben. Fing im Prinzip an mit einer ehemaligen Kollegin getroffen, kurz unterhalten, die gesagt, ich habe zwei Leute aufgenommen. Größtes Problem ist nicht, dass die Schlafplätze da sind. Größtes Problem ist, die jugendlichen Teenager, die noch keinen Platz bekommen haben in der Schule, denen fällt die Decke auf den Kopf. Die sind nur in Telegram unterwegs, die kriegen jeden Tag nur Videos, was zu Hause passiert. Die brauchen Ablenkung. Mhm. Also haben wir gesagt, wir haben einen großen Eventspace in Berlin. Könnte man vielleicht was machen? Das war eine Idee. So, oft bleiben Ideen genau da. Und dann zu sagen, man wirft die mal in den Raum und da finden sich 4, 5 Leute, die sagen, wir stellen das hin, wir machen das irgendwie und plötzlich kriegt die Beine, bewegt die sich. Ich habe außer der Idee und einem ersten Gedanken nichts mehr damit zu tun. Und es werfen sich 4, 5, 6, 10 hinterher Leute rein und am Ende steht, nach 2 Wochen macht das Ding auf und die ersten 20 Kinder sind da, kommen mit ihren Eltern, haben ein Tagesprogramm und haben plötzlich einen Wochenkalender stehen mit, da sind wir im Museum, da sind wir im Kino, hier kommt jemand zum Programmieren bei, da bauen wir irgendwelche AR-Applikationen. Ich dachte, da wäre ich gern dabei. Also ich war kurz davor zu überlegen, ob ich meine Kinder einschleusen kann sie hinschicken, was ein Programm. Ich hatte schon fast Angst, wir versauen die, weil die danach Schule nicht mehr so cool finden. Und das alles nur, weil genau das passiert ist, dieses fragen wir doch mal, wer sich engagieren will, welche Ideen er reinbringt. Und das ist eine Power, die kriegst du mit nichts top-down kreiert, kriegst du nie hin. Und desto mehr wir so hinkriegen, auch die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir das gestalten, was wollt ihr haben und wie wollt ihr zusammenkommen, ist alles. Und das macht ja Spaß ohne Ende, also diesen Raum zu schaffen. Wir sind da auch mittendrin, muss man auch einfach sagen, ein bisschen was vom Alten, ein bisschen was vom Neuen. Nächstes Jahr wird nochmal einen großen Wandel damit sich bringen. Ich finde es super, also genau richtig erkannt. Genau diese Briefe an die Zukunft schreiben und dann noch ein bisschen hinterherlaufen und sagen, ja, machen wir es doch auch so.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin, Experience One, wollen aber auch gerne mal verstehen, wie es eigentlich dazu kam. Du hast vorhin schon gesagt, Autos. Kannst du uns nochmal in so 2, 3 Sätzen berichten, wie es eigentlich zu Experience One gekommen ist, was du auf dem Weg dahin auch noch mitgenommen und gelernt hast?
Sehr gerne. Also ich bin ja Informatiker oder Medieninformatiker vom Studium her und hatte dann so meine letzte Station im Studium, war im Prinzip der Auslandsaufenthalt in San Francisco, der noch von der Perspektive international, auch so ein bisschen näher zum Valley, damals 2001, also schon Ewigkeiten her, ganz spannend war und habe dann gedacht, okay, du willst was bauen, du willst was realisieren und wirst sicherlich irgendwie auch so dein Ding machen, aber einmal Industrie, Unternehmensseite musst du mitnehmen, auch wenn jetzt, sag ich mal, so die Vorstellung, jetzt eine Arbeitnehmer bis irgendwo Karriere im Konzern 30 Jahre zu machen, jetzt nicht der erste Gedanke war, bin dann quasi direkt von San Francisco aus in eine der ersten und größten Digitaleinheiten bei Mercedes gewandert. Das war so noch so die Zeit, wo man tatsächlich angefangen hat, die 3 Millionen Websites weltweit, die alle individuell entwickelt wurden und Plattformen, Vertrieb und Konfiguratoren und so weiter. alles einmal zusammenzufahren und quasi ein gemischtes Team zu bauen, was das Projekt macht. Und das war sehr prägend. Also nicht nur wegen der Marke und dem Umfeld und der Professionalität, sondern auch, dass ein Konzern es damals hinkriegt, was 15 Jahre später mit allen Digitalboutiquen, Apotheken und so noch nachgebaut wurde, zu sagen, so jetzt mal kurz Schluss. Silos weg, Sparten weg, Abteilungen weg. Wir nehmen jetzt IT, wir nehmen Business, wir nehmen alle Abteilungen, die wir brauchen. Dann setzen wir die in ein separates Gebäude, weg von den großen Türmen, wo Sterne sich drauf drehen. Und die sitzen da alle zusammen. Die sehen sich jeden Tag auf dem Flur und die lösen uns das Ding jetzt. Und das haben wir 4-5 Jahre lang an einer Stelle gemacht und damit ein Riesenthema auf die Kette gekriegt, was in seiner Komplexität weltweit mit Märkten allem integriert für mich perfekt eigentlich war. Und umso schlimmer, dass dann immer wieder Generationen kommen, dass man das dann quasi 2005 wieder aufgelöst hat und quasi so ein bisschen wieder in die, dann hat man gedacht, jetzt haben wir es ja hingekriegt, jetzt steht das, jetzt verteilen wir wieder alles in die Silos. Du gehst zurück zum Marketing, du dahin, du dahin. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von unserer Firma hier, wo wir gesagt haben, das können wir jetzt nicht machen. Also das war zu gut. Wir müssen so viel wie möglich von dem Spirit und diesem gemeinsamen Sachen auf die Reihe kriegen, müssen wir mitnehmen. Und ja, 15, 16 Jahre später sitze ich immer noch hier. Das war sehr prägend. Möchte ich keine Sekunde missen. Ganz tolle Leute, Riesenteam, sehr toll.
Wie würdest du Experience One in einem Elevator Pitch vorstellen?
Tja, als human-centric approach würde ich grundsätzlich, also erstmal anfangen, ohne zu wissen, wem man das pitcht, immer schwierig. So sehr ich ja den Elevator Pitch mag, gibt's 50, ja, mindestens, und die sind radikal unterschiedlich, weil die Welten, alles was wir machen, lässt sich nicht mehr wie Nike mit Athletics und Schuhen erklären. Alles andere wäre eine Lüge. Deswegen, wenn ich es jetzt generisch mache, wenn ich mit Mathilda, kennst du ja den Pitch, ich würde ihn relativ ähnlich fahren, wo ich auch sagen würde, du stell dir vor, du willst einfach die Erlebnisse von deinen Kunden oder von deinen Mitarbeitern und von deinen Leuten mithilfe auch digitaler Technologie verbessern, großartige Erlebnisse, Erinnerungen schaffen und da auf der Suche das Einzigartige, das beste Erlebnis zu machen, da bist du bei Experience One richtig und das ist, was wir machen. Ich glaube, ich würde immer mit was Plakativem und einem Beispiel kommen, an dem man sich das sehr gut vorstellen kann.
Dann hilf uns auch nochmal zu verstehen, wie ihr arbeitet. Also hast du vielleicht mal so ein typisches Projekt, ihr arbeitet ja auch für sehr große Unternehmen. Ist das manchmal sehr diffus? Guckt mal drauf. Oder ist es manchmal schon von einem Problem herkommend? Also da ist irgendwie Sand im Getriebe. Erzähl mal, wie arbeitet ihr so?
Ich pick mal ein paar Sachen raus. Also zum Beispiel ein schön geerdetes und auch sehr spannendes Thema ist die Firma Olymp, die ja Hemden herstellt, auch jetzt in der Corona-Zeit durchaus auch eine anspruchsvolle Zeit hatte, wie die gesamte Textilindustrie, die sehr früh, aber auch schon vorher gesagt haben, wir müssen irgendwie gucken hier im Bereich Textil, Nachhaltigkeit ist ohnehin ein Thema, wie können wir Digitalisierung einsetzen, Samples reduzieren, die Massen an vorproduzierten, oftmals ja mehrjährig für verschiedene Fashion-Anlässe und Saisons, wie können wir das irgendwie runterfahren. Und da haben wir recht früh begonnen und die Entscheidung war, nehmen wir eine Tailor-Made-Software aus dem Regal, die es gibt als Standardlösung, oder gehen wir unseren Weg und machen es für unseren Vertrieb bestmöglich. Und da ist eine Lösung entstanden, also relativ früh, aber schon mit einer klaren Vorstellung, wo man gemerkt hat, das ist ein Mittelstand, das sind auch sehr unternehmensnah Leute, die wissen, was sie wollen. Ja, die wollen jetzt in dem Fall quasi den gesamten Vertrieb digitalisieren, in dem Fall B2B. Das heißt, wenn Bräuninger, Karstadt, Biegen-Kloppenburg vorbeikommt und ein paar tausend Hemden oder andere Sachen kauft, wie kriegen wir es hin, dass das nicht riesige Räume sind mit tausend Samples komplett offline, die wir alle vorproduzieren müssen, sondern dass wir eine gute Mischung haben zwischen was brauchen wir physisch, was geht digital und vor allen Dingen, wie geht's überall. Also quasi den klassischen Vertrieb, wo ich mit dem Passat rumfahre, die Leute besuche, irgendwie gucken, gibt's ja nicht mehr, gab keine Termine mehr in Remote-Zeiten, in Corona-Zeiten. Und da quasi alle mitzunehmen, alle Abteilungen und gemeinsam auch für Olymp, für die Marke eine Lösung zu entwickeln, die passt, ja, also die so digital ist, wie es sein kann und sein sollte, aber die Leute mitnimmt, niemanden verliert und sagt, das wird akzeptiert, wird ein Teil des Unternehmens und alle kapieren, das ist ein Teil der Zukunft. Und die am härtesten vermeintlich disrupted werden könnten, ja, die Vertriebler, wo man sagt, ja, wie digitaler Vertrieb, dann brauchen wir uns ja nicht mehr, das waren am Ende die größten Verfechter davon, die gesagt haben, nee, das muss richtig gut werden, weil wir wollen besser sein als andere, wir wollen da einen Unterschied machen und das ist die Zukunft. Also die waren mit am stärksten dahinter und das ist extrem spannend, weil da hängt die Zukunft am Ende sehr, sehr plakativ dran. Das gelingt, dann gibt's Olymp demnächst noch, das gelingt nicht oder wird abgelehnt und dann gibt's vielleicht Olymp nicht mehr, wie es vielen Konkurrenten ergangen ist. Und da kann man sehr direkt merken, dass man auch einen Einfluss haben kann, auch im positiven Sinne, weil damit dreht das Unternehmen natürlich auch in eine Zeit rein unter dem Fokus der Nachhaltigkeit, was wesentlich besser funktioniert.
Also alles, was man so mit einer Marke erlebt, führt ja dann auch zu einem Gesamteindruck. Und ich habe heute Morgen, ich weiß gar nicht mal, wo ich es gelesen hatte, auf LinkedIn oder Twitter, da ging es also um die Marke Tesla, die gerade darunter leidet, dass Elon Musk so polarisiert, sage ich mal, oder provoziert oder wie auch immer. Habt ihr solche Fälle auch, dass ihr sagt, okay, wir kommen hier eigentlich an unsere Grenzen, wir können hier zwar im Rahmen unserer Möglichkeiten viel machen, aber das hat nochmal andere Hintergründe. Also bei euch geht es wirklich auch um größere Themen wie Führung, um Außendarstellung. Das sind ja auch Dinge, die damit reinspielen, sicher, ne?
Die komplette Bandbreite, also selten in deutschen Gefilden auf dem Musk-Niveau, wo, sage ich mal, CEOs so eine persönliche Brand aufbauen, dass das seine Vor- und Nachteile hat und so viel Momentum und Grid generieren, dass du da eigentlich nur ansetzen kannst, weil alles andere eigentlich irrelevant ist, wenn du nicht darüber gehst. Das ist mir kein Fall bekannt. De facto beginnt ja alles, was wir machen. Technologie ist ja nun Mittel zum Zweck. Jede Form von Veränderung beginnt immer bei den Leuten, bei den manchmal Führungskräften. Manchmal reicht aber auch jemand, der irgendwo ein Teamlead, eine Abteilung leitet oder einfach nur in ein Thema verliebt ist. Und die Leute zu empowern und ihnen helfen, die Geschichte zu erzählen und eine Veränderung zu bewirken. Wir haben da sowas, was wir so ein Six-Pitch-Framework nennen, wo wir im Prinzip nur gesagt haben, wir versuchen, diese Leute zu unterstützen, dass sie das, was sie bewegen wollen, was ihnen wichtig ist, was sie wirklich erreichen wollen, so reflektiert und gut erzählen können, dass sie halt auch erfolgreich sind, dass es auch funktioniert in der Unternehmensstruktur. Und das kannst du da ansetzen, aber total oft beginnen Transformationsprojekte damit, dass wir das Sparring von Führungskräften übernehmen und die aufbauen. Teilweise, bevor wir überhaupt Projekte und das, was wir eigentlich auch machen und realisieren, hinkommen, teilweise ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher nichts anderes machen, bis hin zu an für uns ungewöhnliche Gefilde in Richtung People, Branding, Positionierung. Wie stehst du zum Thema Digitalisierung? Wie stehst du zum Thema Employee Experience? Ganz neue Dinge, die dazukommen, aber du kannst es nur so end-to-end sehen, weil wenn du es nicht machst, kommst du nie da an, wo du sagst, du kannst mit größeren Lösungen mehr Leute erreichen. Unser Ziel ist ja immer, idealerweise eher Millionen von Leuten mit was Positivem und besseren Erlebnissen auszustatten und das beginnt meistens bei ganz wenigen. Und das kann man gar nicht, wir haben auch über die Zeit so uns ganz klar auch die ersten 10 Jahre im Unternehmen sicherlich auch öfters mal mit uns selber oder so dem Klein-Klein der Projekte beschäftigt. Aber wenn du richtig was erreichen willst, dann geht's nur so.
Also ihr verbindet da eigentlich sehr viele Disziplinen in eurer Arbeit, ne?
Absolut. Also es ist sicherlich in vielen Bereichen und gerade auch in dem Bereich Technologie, wo keiner mehr einen Überblick hat, sicherlich entscheidend. Aber jetzt gerade hier, also mag jetzt auch so ein bisschen an der Dekade und der Zeit extrem liegen, aber was ja gut ist, sich dieses bewusst machen, welcher Mensch, egal ob der dann Kunde, Mitarbeiter, Führungskraft, was auch immer ist, sich das nochmal zurechtzulegen und zu sagen, richtig erfolgreich sind wir eigentlich nur, wenn wir da eine totale Klarheit haben und dann gemeinsam von dort fortschreiten. Ich empfinde das so nach 20 Jahren jetzt mehr oder weniger in den Themen als starke Weiterentwicklung und auch als eine Chance. Wir haben so viel zu gestalten in der Dekade, wenn man überlegt, was war das Wort des Jahres? Zeitenwende?
Ja, genau.
Von Herrn Scholz, ist ja richtig. Also auch jetzt gerade von uns so. Ich glaube, wir haben noch nie so viele und so spannende auch Technologien gehabt, die Woche für Woche verblüffen und aufzeigen, oh mein Gott, das gibt's in 3 Jahren nicht mehr, das gibt's in 5 Jahren nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass die letzten 25 Jahre sowas in der Kürze der Zeit schon mal da war.
Ich möchte noch mal einen Punkt ansprechen, nämlich, dass die Mitarbeitenden dafür verantwortlich sind, dass diese Transformation, die ja so oder so notwendig ist, erfolgreich ist oder vorwärts kommt. Ich habe Verschiedenes erlebt. Ich habe Unternehmen kennengelernt, wo schlechte Geschichten erzählt werden, auch übers Unternehmen, teilweise begründet, teilweise unbegründet. Manchmal ist das auch einfach so ein Gossip, so ein etwas, was sich so etabliert hat, dass man so übereinander und hinter dem Rücken von anderen. Ich habe aber auch sehr positive Beispiele erlebt. Da muss ich an jemanden denken, der ist Center Manager hier in Rostock bei einem großen, sehr großen Edeka. Mhm. Und der wurde jetzt auch ausgezeichnet als, ich weiß nicht mehr genau, wie die Auszeichnung ist, bester Edeka Deutschlands, oder es gibt so Supermarkt-Contests irgendwie. Und das kleben die sich natürlich als Label dann groß auf die Webseite und überall hin. Und bei dem war ich mal zum Kennenlerngespräch, weil die sich auch sozial sehr engagieren, und wir haben ja noch so eine Fundraising-Aktion, wo wir Spenden sammeln für gute Zwecke hier mit Eisbaden und so weiter. Und da hat er mir dann so erzählt, also der ist Ende 50 und mit leuchtenden Augen, aber dass er also mehrmals am Tag durch das Center läuft, also Edeka, da sind auch so verschiedene Shops, die da so Untermieter sind, und so ins Gespräch geht mit den Leuten, die dort einfach reinlaufen, also Kunden, Kundinnen, die fragt, wie es denen geht, ob alles in Ordnung ist, und dann aber auch genau schaut, wie sich die Leute so verhalten. Und also wenn dann zum Beispiel zwei Mitarbeitende vor der Tür stehen, also vor dem Haupteingang, und rauchen, und das geht dann gar nicht, dann geht er sofort hin und sagt, Mensch Leute, wenn das einer sieht und wie das wirkt, und ist also Feuer und Flamme und hat so eine einen gewissen Stolz eigentlich sogar schon und ist total bemüht, und meinte dann so zu mir, und das, daran musste ich gerade nochmal denken, also sein Ziel ist es eigentlich, dass jeder ein Fan wird vom Edeka, von seinem Markt in dem Fall. Und das versuchen sie auch, hat er dann erzählt, in der Kultur so zu etablieren, indem sie mit den Leuten darüber sprechen, wie toll der Laden ist und wie wichtig, dass wir hier alle gemeinsam dran arbeiten und nach außen strahlen. Und jeder, der reinkommt, muss irgendwie in irgendeiner Form begeistert werden. Es geht ja auch um Überraschen, Overdelivern und so weiter. Ich habe heute Morgen noch einen Podcast gehört, an dem du zu Gast warst, das war im letzten Jahr. Da ging es auch darum, also wie überrascht man eigentlich, und mich würde mal interessieren, wie ihr das macht bei euch, Experience One. Wie schafft ihr das, dass alle so auch sich dafür ein Stück weit verantwortlich fühlen, dass eure Kunden, Kundinnen wiederum ein positives Erlebnis haben, überrascht werden oder euch da einfach top erleben?
Ja, ist ein schönes Beispiel mit dem Edeka. Stell dir den Kollegen vor, wenn er das remote machen müsste und müsste remote die Hinweise geben, und all das, was du gerade zeigst, ist ein schönes Beispiel, und ich unterschreibe das komplett, und mir fehlt das auch an vielen Momenten. Da ist das Physische und das Vorleben und das Zeigen, wie es geht, einfach von den Erfahrungen, die du automatisch sammelst. Also sprich, eine Situation auch in Kundenworkshops, in Terminen, die auch jüngere Kolleginnen erleben, versus ich schreibe es auf. Oder ich gebe es weiter, oder ich versuche es zu vermitteln, oder ich mache Trainingsvideos und so weiter. Also da gibt es einfach eine Hierarchie der Kultur und Haltung, die man da vermitteln kann. Und die beginnt ganz vorne mit den gemeinsamen Erfahrungen, dem Abgucken. Wir wissen es ja mit unseren Kindern, gerade die Geschwisterkinder, wie die lernen in der doppelten Geschwindigkeit, weil sie bei irgendjemandem abgucken können. Und das darf ich nicht wegnehmen. Das heißt, seit jeher, auch schon natürlich vorher, hat es für uns viel damit zu tun, in den Kundenkontakt zu gehen, mit erfahrenen Leuten in Kundenkontakt zu gehen, teilweise auch auf Kundenseite zu arbeiten. Das haben wir über viele Jahre auch etabliert, zu sagen, ist auch total okay, wenn man ein halbes Jahr direkt in den Teams mitgearbeitet wird, weil das, was gebe ich rüber? Also wo kommt meine Kernenergie her? Meine Kernenergie kommt daher, dass ich sage, ich war 4 Jahre lang der Kunde. Und einer unserer Gründungsgründe war mit, dass wir gesagt haben, es gibt zwischen Beratungen, Agenturen, IT-Dienstleistern das, was wir eigentlich bräuchten, was uns versteht und uns hier wirklich weiterhilft, das sehen wir gerade nicht am Markt. Das heißt, wir haben versucht, unsere eigenen Probleme zu lösen und dann auch festgestellt, was es bedeutet, oh, jetzt ist man nicht mehr Kunde und kann hier schön die Bestimmungen machen, sondern muss selber liefern. Also den ganzen Weg da mitzugehen und das sehr hoch aufzuhängen und diese Qualitäten, diese Überzeugung, das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich idealerweise im Kleinen andere an diesen Erfahrungen teilhaben lasse, indem ich davon erzähle oder indem sie sie selber machen. Im Best Case selber machen. Beginnt mit, ich war mal Kunde, ich habe mal auf Kundenseite gearbeitet, ich weiß, was das bedeutet, und Das ist so, also in kurz, so viele gute, herausragende Erlebnisse kreieren und die Leute machen lassen, wie irgendwie möglich, ja. Und deswegen tun wir auch für uns, wann immer wir die Rahmenbedingungen davon schaffen können, also wir haben so was, was wir Connect-Programm nennen, ist so eine Gattung von dreitägigem Ganzjahres-Event über viele monatliche, weekly verschiedene Sachen, wo wir genau das immer wieder inszenieren, die Leute zusammenbringen und sie versuchen, Erfahrungen machen zu lassen und Ereignisse zu generieren, wo dieser Effekt einsetzt, wo man sagt, ah, das ist okay. Und wenn ich auf einer 3 Tage Connect-Veranstaltung mit unseren 150 Leuten war, dann nehme ich immer mit den Inhalten, die da sind, was mit und der Kundentermin am nächsten Tag. Und die nächste Experience wird wieder ein kleines bisschen besonderer. Und deswegen, unterm Strich musst du investieren. Als Unternehmer musst du völlig klar sein, du musst immer in das Kernthema investieren. So wie der Kollege im Edeka nicht nur Zeit, Herzblut, ganz viele Sachen sicherlich investiert, um das möglich zu machen. Und wir machen es im Endeffekt genauso.
Welche Rolle spielen da auch die Werte? Das kann man ja auch bei euch nachlesen, auch auf der Webseite. Ihr habt das ja auch für euch so herausgearbeitet. Wie habt ihr die erarbeitet? Habt ihr das selbst gemacht? Habt ihr euch da auch jemanden dazu geholt? Und wie versucht ihr die dann auch zum Leben zu erwecken? Denn das habe ich auch manchmal erlebt, dass das dann manchmal auch schon mit Postern und gedruckten Kärtchen endet, was ich jetzt bei euch mal nicht glaube. Aber wie kam es dazu und wie übersetzt ihr die?
Ich glaube, ein Wertesystem und damit eine Beschreibungsfähigkeit und auch eine Skalierbarkeit sicherzustellen, dass irgendwie viele Leute, die diese Erfahrung nicht sofort haben, mit irgendwas starten können, ist, glaube ich, erstmal nach wie vor berechtigt. Meine Erfahrung über die Jahre, weil du das immer wieder machst, das machst du mal intern und so weiter, die sind auch nicht für 20 Jahre festgeschrieben. Ich finde auch eine Kultur und Werte, die eine gewisse Stabilität haben, gleichzeitig in Veränderung sind, grundsätzlich in Ordnung. Die letzte Generation, die wir jetzt gemacht haben, die kam sehr stark auch hier wieder demokratisch aus dem Team heraus. Deswegen war die letzte Generation auch weniger eine so, wir haben 5 starke Nomen und die hat man schon mal irgendwo gesehen und da steht irgendwie, keine Ahnung, dies und das drin.
Mutig, agil.
So, das Übliche und dann schreiben wir es im Flur auf die Wände und wenn ich oft genug dran vorbeilaufe, dann verhalte ich mich, also alles Quatsch. So, das heißt, wir haben es sehr stark gemacht, in dem Fall jetzt über Hashtags. Hashtags deshalb, weil wir gesagt haben, wenn die Werte was sind, wo ich unter einen Beitrag, unter einen Kommentar in Teams oder irgendwas, was ich einem Kollegen schreibe, unten drunter schreiben könnte, Hashtag stolz wie Bolle oder was auch immer, dann kann es gelebt werden. Also Werte, die ich nicht leben kann, führen nicht zu Kultur, führen nicht zu einer Veränderung. Das heißt, ich muss irgendwas nehmen, was sofort auch eine Haltung, eine Action und was auslöst und nicht nur statisch irgendwo an der Wand rumhängt. Und deswegen sind wir da ein bisschen in den Werten freier geworden. Und das kam aber erstmal aus der Mannschaft, ist auch jetzt noch in konstanter Bewegung, da kommt mal was dazu. Und ich glaube auch so, jetzt nicht unendlich viele Hashtags, aber so ein Grundstamm mit ein bisschen Bewegung zu haben, habe ich bisher am angenehmsten erfunden, was auch die Firma widerspiegelt. Ansonsten ein treffliches Thema. Man kann immer diskutieren, es kommt auch immer jemand Neues, der sagt, wo ist eigentlich das Wertesystem? Ja, die habe ich zwar gesehen, aber und warum macht man das? Warum hinterfragt man permanent Werte? Weil man sie noch nicht erlebt hat. Du kannst einen neuen Mitarbeiter an Tag 1 nehmen, machst eine riesen Präsentation, 1000 Dinger, hast super klare Werte, 15 Filmchen dazu, tolle Dinger, schreibst dir 5 Sachen auf, eine Woche später weiß er nichts davon. Oder die gleiche Situation, weil es hat keine Erfahrung, keine Erinnerung eingesetzt. Die Erinnerung ist nur, da war eine komische Präsentation, hat er was erzählt, da waren 5 Werte drauf, wen interessiert's? Ja, da kann ich die Netflix-Präsentation für tolle Werte und all diese Dinge feiern, wie ich will. Ich würde es an Tag 1 bei Netflix genauso in Frage stellen. So, jetzt kommen zu Werten Erfahrungswerte und bestimmte Situationen, die ich habe, die es ein bisschen beschreibender, erlebnisorientierter machen und jetzt festigt sich das. Und dann sage ich auch, oh, das passiert hier wirklich. Da passieren Dinge. Und deswegen, also ich versuche in die Kulturthemen sehr stark so reinzuleben, muss mich aber tatsächlich auch selbstkritisch immer mal ermahnen lassen, wann man mehr festschreiben und festhalten muss, damit es nicht zu in Bewegung, sage ich mal, die ganze Zeit ist.
Ich habe auch den Eindruck, dass so diese Adjektive, die man häufig liest, dass die nicht unbedingt dazu motivieren, dass man damit groß was macht. Also was ich persönlich schöner finde, ist, wenn man versucht, das irgendwie in Sätze zu gießen, mit denen man dann irgendwie arbeiten kann. Also bei Nike gab es mal so ein Mission Statement, da hieß es dann, we are always on offense. Ja, hat natürlich viel mit Sport zu tun, aber lässt sich sofort irgendwie interpretieren. Mhm. Okay, was heißt das jetzt? Ich warte jetzt nicht lange ab, sondern ich rufe den halt an und frag, was los ist. Oder also man kann irgendwas damit assoziieren und das finde ich dann wichtig. Und ja, dann ist es natürlich, wie du sagst, mit den Werten auch natürlich nach außen hin. Employer Branding funktioniert ja leider auch oft so. Wir wünschen uns was, das, was Soziologen Schauseite nennen. Wir behaupten das. Ob es dann wirklich so ist, ist die Frage. Eine gute Erfahrung haben wir natürlich, wenn das zusammenpasst.
Total. Absolut. Also Sätze und das haben wir auch so ein bisschen eher in einem Manifest, wenn man so will, gesprochen, wo man natürlich sprachlich möglichst einfach bleibt. Und dann ist das Ecken und Kanten, also die 7, 8 Punkte von Nike, die sind ein gutes Beispiel dafür. Da kriegst du ein Gefühl von, was sie sind, was sie nicht sind.
Ja, und auch die DNA des Unternehmens, der Marke selber, ne? Also ist dann nicht so austauschbar. Aber wir sind dann eigentlich auch schon beim Thema Employee Experience. Hat ja Parallelen oder also nicht wenige sprechen ja auch davon, dass Mitarbeitende eigentlich Kunden, Kundinnen sind in Zeiten von Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit etc., aber auch grundsätzlich. Wie meistert ihr das denn? Also wenn wir uns so diesen Kreislauf anschauen, ja, diesen Employee Circle, es geht ja eigentlich schon damit los, dass Interessenten oder auch noch Nicht-Interessenten in irgendeiner Form Kontakt haben mit euch dann in dem Fall und sich dann vielleicht irgendwann mal informieren. Und dann geht ja erst alles wie Pre-Boarding, Onboarding und so weiter los. Und in der Vergangenheit haben, glaube ich, viele Unternehmen erst sich damit beschäftigt, wenn eine Bewerbung aufgelaufen ist, so nach dem Motto, und dann machen wir irgendwie weiter. Aber heute muss man ja wahrscheinlich viel, viel eher schauen und gucken, wie wirken wir eigentlich so in diesen ganzen Arbeitsmarkt hinein, um diese ganzen Touchpoints, die du ja auch vorhin hattest, so richtig zu setzen. Ne? Wie macht ihr das oder was habt ihr auch darüber gelernt?
Also was du eben schon gesagt hast mit dem Lifecycle, das Wichtigste ist nicht ein Anfang und ein Ende zu denken. Mich tun alle Modelle, die irgendwo beginnen und dann irgendwas Offboarding, irgendwelche Sachen, die limitieren, finde ich im Kopf immer. Weil für mich ist jeder Alumni, jede Geschichte, die weitergeht. Es gibt 1000 gute Gründe, eine Firma zu verlassen und es ist nur gut und schafft neue Relations, zukünftige Sachen. Also das ganzheitlich als erstmal eine Art Lifecycle und Loop zu begreifen, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Learning. Ansonsten muss ich fairerweise sagen, weil du da eigentlich permanent dran arbeitest, also wenn das einen hohen Stellenwert hat und bei uns ist das Thema Nummer 1 und hat eigentlich auch Customer Experience und viele Sachen abgelöst, weil People first, wenn das funktioniert, dann auch beste Customer Experiences, nicht umgekehrt, hat auch viel mit der Unternehmensgröße zu tun. Bei uns jetzt so mit rund 150 Leuten sind wir wieder an so einem Teil, wo Standard auf Kultur trifft und man sich überlegt, wie was kann man jetzt wie anpacken, standardisieren? Das heißt, du hast eigentlich relativ früh sehr offen und transparent eine klare Vorstellung davon, was du besser machen könntest. Deswegen realisierst du es noch lange nicht und hast auch die Kapazitäten, das in dem Maß zu machen, wo du sagst, so müsste es eigentlich sein, einfach nicht die Fähigkeit oder die Größe dazu. Und da sind wir gerade so drin, das wieder auf ein neues Level zu heben, bedeutet ganz konkret, top UX-Designer jetzt zum Beispiel aus Kundenprojekten freizuschaufeln und den Rahmen zu schaffen, dass die sagen, ihr guckt euch Teile unserer Episoden, wie wir es nennen, also Abschnitte der Employee Experience an und sagt, da müssen wir ran. Ja, und das ist ja gar nicht so einfach. Wir haben so einen hohen Anspruch in vielen Dingen, die wir tun. Gleichzeitig sind wir selber teilweise, ob es jetzt im Bereich ERP oder auch immer noch HR-Software sind, angewiesen, natürlich nicht alle selber zu bauen und können sich alle selber bauen, auf Software, wo wir sagen, fast Kündigungsgründe, wo die Leute sagen, damit arbeitet ihr. Und das versuchst du natürlich immer wieder zu toppen. Aber das ist natürlich in sich ein riesiges Thema. Und meine Erfahrung vielleicht so als Takeaway ist eigentlich die Parallele auch zu den Kundenprojekten, was wir auch mal machen. Das eine ist, eine CX, eine EX, eine HX ganzheitlich zu erfassen, Punkt 1. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was wir Episodes oder Pivotal Episodes nennen. Jetzt musst du die Episode heißt immer, ich bin ein Mitarbeiter, ich habe ein Problem und das Problem ist gelöst. Also irgendwie so eine ganze Strecke, wo ich sagen kann, ich brauche irgendwie vernünftiges Onboarding und muss arbeitsfähig werden. Cool, ich habe es geschafft. Da die wichtigsten zu identifizieren und einfach hart zu priorisieren. Das Einzige, was man in den ganzen Experience-Themen falsch machen kann, ist schlecht priorisieren, mit der Gießkanne drüber gehen. Das heißt, find die wichtigsten Episoden, die den größten Impact generieren, weil du sagst, größter Schmerz oder größter Win oder was auch immer. Nimm dir die, versuch die lieber signifikant besser zu machen. Das wird in der Wahrnehmung des Gesamterlebnisses mehr bringen, als wenn du 5 Themen parallel machst, die machst du alle ein bisschen besser. Und das verstehen aber die meisten vom Modus her nicht, dass auch psychologisch so Experiences funktionieren. Deswegen gibt es so Dinge wie die Peak End Rule, die sagt, der wichtigste Moment und der letzte Moment und der Schnitt davon definiert, wie du eine Experience fandest. Und alle dazwischen sind egal. Ja, und dann kann ich zwar alle Touchpoints, wie man immer so schön sagt, alle Touchpoints tot optimieren, dann ruiniert das aber die Customer Experience. Ja, weil ich ganz viele geschaffen habe und jeder Touchpoint heißt potenzieller Fail. Heißt, potenziell zieht meine Experience runter. Also zusammenfassend bei dem, was wir Employee Experience nennen, auf jeden Fall, wie man so schön sagt, End-to-End, schon alles erfassen, sich auch die Zeit nehmen, sich das bewusst machen, was gehört alles dazu und dann priorisieren. Einfach nur priorisieren. Einfach nur die wichtigsten Dinge zuerst machen und den Rest aushalten. Die werden hinterher, auch die mittelmäßigen Dinge, die werden den Unterschied nicht machen. Schlimm ist, wenn die ganz wichtigen Dinge halbherzig bearbeitet werden. Das dankt dir keiner.
Ich möchte nochmal den Bogen schlagen zum Start unseres Gesprächs über Familie und Kinder und Verantwortung und Unternehmertum. Das hast du ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Wofür macht man das eigentlich? Welche Welt will man mitbauen? Da spielt ja Haltung auch eine große Rolle. Möchte man einfach nur gewinnoptimiert arbeiten oder was möchte man bezwecken? Du hast ja schon erzählt, ihr engagiert euch da auch. Haltung heißt aber ja auch nicht nur, dass man Dinge highlightet, die offensichtlich schön und gut sind, sondern dass man eben auch Nein sagt zu gewissen Dingen, vielleicht auch zu Projekten und vielleicht auch zu Kundenanfragen. Wie sieht es da bei euch aus?
Die Klammer, die ich immer benutze, auch da müssen meine Kinder herhalten, weil ich mir überlege, die kommen jetzt in ein Alter, dass sie auch Schulpraktikum machen und irgendwann mal einen Job suchen. Und mein Maßstab ist immer zweierlei. Einmal denke ich mir, wann würden die hier arbeiten wollen? In welcher Art von Unternehmen? Das ist so das höchste Gut, was ich da verfolgen kann. Und das Zweite, wann kann ich denen zu Hause erzählen, dass wir in der Dekade nicht nur unseren Job gemacht haben, sondern sagen können, wir haben öfters mal das Richtige gemacht und auch richtige Entscheidungen getroffen. Und für uns ist natürlich die Herausforderung, Kundenprojekte, wir sind ja nicht mittelbar, wir haben ja jetzt wenig eigene Produkte, wo wir sagen können, wir haben es komplett in der Hand und entscheiden das. Und wir sind jetzt auch kein reines Nachhaltigkeits-Startup. Das heißt, wir müssen durch unsere Unternehmen agieren. Jetzt kann man wie bei Automotive sagen, da rennt man weg und sagt, es ist immer noch alles zu dreckig und schwierig. Oder man sagt, wir sind ja drin und wir können es mitgestalten. Und wenn, wann nicht jetzt? Also wir rennen nicht weg, sondern wir packen mit an. Und dann gibt es aber auch Bereiche jetzt, letzte Woche Anfrage, Zigarettenhersteller relativ einfach vom moralischen Kompass und unserem Wertesystem. Und dann gibt es jetzt auch noch welche dazwischen. Gehst du in
die Ölstadt? Aber du könntest die ja darin beraten, keine Ahnung, neue Rauchwaren ohne Nikotin, whatever, zu entwickeln.
Das ist korrekt, aber dafür müsste ich davon überzeugt sein. Und natürlich würden wir sowas niemals, würde ich niemals machen als Unternehmer, einfach nur Dinge ablehnen, sondern was du immer machst, du steigst ein. Du liest dir die Sachen an, du versuchst irgendwo zwischen Greenwashing und realer Produktstrategie und wie hoch ist wann welcher Anteil tatsächlich von den Produkten da. Und wenn du da keine glaubwürdigen Pfad findest, dann bin ich realistisch, wie klein wir als Licht sind in einem großen Konzern. Wenn der Funke nicht da ist, muss ja nicht Patagonia sein, aber wenn die Revolution nicht da ist und wenn die Leute das Geld nicht und die Investitionen nicht dahin stecken, wo die Greenwashing oder was auch immer für eine Kommunikation ist, sondern man weiß, man fährt das wird zu Tode geritten, solange man es mitnehmen kann, dann nicht. Gäbe es genau diesen Wandel und die Möglichkeit eben zu gestalten, dann muss man auch seine eigenen Positionen und Haltung überprüfen und sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, dort an der Trendwende mitzuwirken, auf jeden Fall. Wenn nicht, und das hat man in dem Fall bei der Anfrage dieses Herstellers nicht, dann ist das einfach keine Option, also einen Kompass haben, aber nicht übermoralisch sein, weil ansonsten bleibt nicht so viel übrig, wenn man überlegt, wo überall die Ölmillionen und wer alles unter welchen Automotive-Herstellern nebenher auch Rüstung und Kriegsmaterial herstellt, da wird es irgendwann dann relativ dünn, sondern muss wirklich seinen Wirkungsgrad und Gestaltungsgrad für sich verantworten können, wo man sagt, das könnte ich eben meinem Kind erzählen, könnte sagen, da haben wir weiterentwickelt, das haben wir möglich gemacht, da ist Fahren sicherer geworden oder nachhaltiger geworden zum Beispiel oder die Mobilität hat sich komplett verändert oder wir haben mit unseren Energiekunden dazu beigetragen, dass wir hier sag ich mal, ein bisschen schlauere Häuser kriegen und auch das ganze Thema Energiewende in den Griff kriegen, dann immer gerne. Und das ist extrem wichtig. Und dann gibt es andere Fälle, jetzt gerade eben für einen Ölstaat an irgendwelchen Megalo-Superprojekten, Städtebauprojekten, da gibt es ja extrem innovative und riesige Projekte. Und das, da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, wo wir auch unsere Leute einfach fragen, auch das ist einfach so eine Mitgestaltung. Wenn wir hier im Team keine Mehrheit dahinter kriegen oder nicht grundsätzlich sagen, sind davon überzeugt, dass wir es gestalten können, dann sollten wir es einfach nicht machen. Und dann machen wir es auch nicht. Selbst wenn wir damit einen größeren Kunden und einen großen Batzen Business fürs nächste Jahr liegen lassen, so viel Rückgrat muss da sein, sonst können wir es gleich lassen.
Naja, das ist ja wie mit der WM in Katar, wo sich einige vor vielen Jahren gedacht haben, naja, vielleicht kann man da ja irgendwas mit in Gang bringen. Ob das jetzt wirklich passiert ist, wird man noch sehen, aber das muss man sich halt früh überlegen, was macht man, wofür steht man auch selbst, und ich finde das super, wenn ihr eure Leute auffragt, weil am Ende leidet ja sonst wieder eure Employee Experience, wenn den Leuten irgendwas aufgezwungen wird, was sie selber nicht machen würden.
Ja, das sind ja auch alles Menschen, die hier einen Großteil ihrer Zeit verbringen, sich auch die Frage stellen, was kann ich bewegen, und wenn ich denen diese Fragen nicht einbeziehe, verlieren ja alle, ja. Dann, ich kann mich ja auch nicht nur daran messen lassen, dass ich entscheide, was hier alle machen sollten. Ganz im Gegenteil. Also das haben wir nie gemacht und das werden wir auch nicht anfangen. Und klar, natürlich brauchst du eine starke Grundhaltung, kannst auch nicht alles basisdemokratisch machen. Wir machen auch nicht mit 150 Leuten bei jeder Fragestellung einen Poll. Aber wir reflektieren sehr, sehr viele Dinge schon sehr, sehr ausgiebig und versuchen eine möglichst breite Haltung und Konsens auch zu entwickeln, dass wenn wir was machen, dass wir es richtig machen, und das hat sich, glaube ich, ganz gut etabliert.
Wir haben jetzt so ein hybrides Setup. Ihr habt ja auch mehrere Standorte. Leute können auch zu Hause arbeiten oder unterwegs. Es ergibt sich ein Mix. Welche Rolle kommt Führungskräften in diesem hybriden Setup zu? Wie lebst du das auch?
Ganz wichtige und auch ganz, ganz spannende Frage, wo wir auch Erfahrungen sammeln müssen, auch als Company, die schon 2006 zur Gründung gesagt hat, arbeite doch, wo du willst, ist unser Grundmotto, wir setzen alles auf Remote. In der Theorie, in der Praxis, in der meisten Zeit suchen ja viele und haben viele auch das Office gesucht, wir waren so leicht verwöhnt, und dann festzustellen, dass eigentlich die Person die Verantwortung übernimmt, also sprich alle, die in Führungsrollen sind und ein Team und Leute und verantwortlich haben, egal ob fachlich oder disziplinarisch, die sind alles, weil das sind die sich kümmern, die Kontakte halten und je nachdem, wie gut die mit der Situation zurechtkommen. Und da haben wir auch eine Weile gebraucht, das stärker zu unterstützen, und auch Fehler gemacht, weil wir einfach gedacht haben, oh, so eine Remote-Arbeit, wo du willst, wir waren immer flexible Company, das läuft doch irgendwie. Dann waren wir natürlich auch mit den Auswirkungen von Corona gut beschäftigt. Und da sind sicherlich, und das haben wir jetzt seitdem mehr und mehr verstärkt noch unterstützt, die bei uns die Teamleads und Leute in Führungsfunktionen, die machen den Unterschied. Und der sich kümmert und einfach agieren kann, sich wirklich kümmert und sagt, was passiert mit den Leuten? Ich habe so ewig nichts gehört. Da sind ja Leute, die kommen zum Onboarding einen Tag rein und dann sind die 5 Tage remote. Und dann siehst du die zur nächsten Veranstaltung, größeren, wieder. Wie halte ich den Kontakt? Wie geht das überhaupt? Wie geht das kommunikativ? Wie zeige ich Interesse? Wie privat werde ich da? Wie mache ich das, ohne ständig irgendwie zu sagen, ich klingel dich mein Teams an oder ich stelle dir einen Termin ein, das, was sonst an der Kaffeemaschine natürlich passiert. Wie geht das? Und da zu unterstützen, das auch gemeinsam zu machen, ist extrem wichtig. Und wir versuchen so Schritt für Schritt mit zu unterstützen. Jetzt so ein Beispiel aus diesem Jahr. Wir haben dann das ganze Thema Budgetverantwortung auf möglichst viele Köpfe verteilt im Kleinen. Und zwar Budget heißt an der Stelle Teambudgets, Leadbudgets. Das heißt, dass möglichst viele Leute sagen, ich habe einfach mein Spielgeld, ich habe meine Sachen und damit kann ich hantieren. Es ist nur eine Komponente von dem, was ich tun kann, aber es ist zumindest mal eine, die ein paar Barrieren abschafft. Das heißt, da waren Kollegen dabei, da hatte eine Teamlead dann gesagt, boah, für meine Leute, ich muss jetzt zwischendurch was machen, die kriegen jetzt alle mal Blinkist-Accounts oder können sich irgendwas reinziehen, einfach weil es geht, ja, weil es geht, weil ich was habe und schon habe ich was, da reden wir drüber, da tauschen sich alle drüber aus. Der Nächste sagt, oh, in der Nachbarabteilung ist jemand gerade Teamlead geworden, super, schicke ich mal eine Flasche Shampoos oder was auch immer rüber. So dieses Kümmern mit zu unterstützen, nicht nur monetär, auch von der Haltung, von der Zeit, von den Möglichkeiten, auch zu gucken, dass die Leute sich weiterentwickeln, das ganze Thema Fortschritt, also sprich, komme ich noch weiter, kann ich mich noch entwickeln, darf auf gar keinen Fall auf der Strecke bleiben. Dafür Zeit, Räume und auch den Leads, also die wichtigsten Personen, die sich eben kümmern, dann auch die Kompetenz zu geben, sagen, du kannst den Leuten Zeit einräumen. Die dürfen in der Zeit, müssen nicht arbeiten auf Kundenprojekten. Da können die sich mit Lernmaterial, da können die sich gemeinsam treffen, da können die Sachen machen. Dieses Empowerment oder diese Befähigung ist, glaube ich, das A und O, weil das sind die wichtigsten Leute, weil die Team ist ja quasi die Familie der Gesellschaft. Wenn die nicht funktioniert, hast du in der Regel am Start ein Problem. Und das haben wir gerade in den letzten 2 Jahren extrem in den Mittelpunkt gestellt. Und ich glaube, ist mit Abstand der wichtigste Punkt, sind genau die Menschen, die sich kümmern und die Fäden zusammenhalten.
Und Beziehungen pflegen, ne?
Absolut.
Und das, wenn man sich eben nicht mehr sieht und zufällig auch schon gar nicht. Obwohl, ich hatte das neulich gerade gesehen, es waren Tech-Unternehmen, die haben dann so einen offenen Raum, so einen digitalen Raum. Und da kann man sich, wenn man will, auch den ganzen Tag drin aufhalten und ohne was zu sagen. Aber man weiß halt, die anderen sind auch da. Man könnte also mal kurz rüberrufen, so nach dem Motto. Funktioniert wahrscheinlich nicht für alle Unternehmen. Aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen experimentieren, auch mit den Möglichkeiten, die man hat. Und dann ist natürlich interessant, was tut man eigentlich für die eigene Entwicklung? Wie ist es bei dir? Was ziehst du dir so rein?
Eine riesen Bandbreite. Also irgendwie stelle ich jede Woche immer noch, weil wir es am Anfang davon hatten, auch echt viele Bücher, weil es auch Perspektivenwechsel ist. Und gerade wenn man nicht so viel reisen kann, wie man sonst hat, ziehe ich da extrem viel draus auf der einen Seite. Und das Spektrum reicht aber auch bis zum der ein oder anderen Netflix-Serie, die ich aufarbeiten muss, weil ich sie in den Hauptjahren von 2013 bis 18 verpasst habe und dann abends quasi auch da einfach auf der Konsumseite unterwegs bin, Mischung aus sich ablenken, aber auch so ein paar Sachen daran reflektieren. Ein riesen Spektrum. Tatsächlich jetzt weniger nur digitale Sachen, ja. Jetzt irgendwelche Websites oder Plattformen auch, und ist auch mal ein Podcast dabei. Seitdem ich ein bisschen mehr mit dem Tesla rumfahre, habe ich tatsächlich eher auch Podcasts ein bisschen mehr entdeckt, weil es einfach doch nochmal von der Barriere und Zugang wesentlich einfacher mitläuft. Das ist auch dabei. Also alles, wo einfach gute Gedanken und Perspektiven mit drin sind. Und es ist eigentlich nie was dabei, wo man nicht am gleichen Tag die Momente merkt, wo man es anbringen kann und wo es einen weiterbringt und es verändert.
Ja, die Frage ist auch mal, welche Brille man so aufhat, also oder durch welche Brille man schauen kann. Man kann ja überall irgendwas entdecken. Auch wenn man Bücher liest, die überhaupt nichts damit zu tun haben, kann man manchmal irgendwas verbinden und sehen. Ich habe nur festgestellt, man muss es halt entsprechend auch reflektieren und notieren, vielleicht auch in irgendeiner Form oder mit irgendwem mal drüber sprechen. Wie ist es bei dir so? Bist du so ein Typ, der auch so Journaling macht oder der sich irgendwo so wilde Post-its hinklebt, oder hast du das alles im Kopf dann?
Nee, ich bin auch jemand, der viel, viel skribbelt, aufschreibt, und ich habe auch hier, du siehst jetzt gerade nicht, links und rechts sind, doch da hinten sieht man es ein bisschen, diese großen weißen Stellwände, Pappwände, die in der Regel eigentlich alle zutapeziert sind. Ich versuche es tatsächlich, das Gefühl, desto älter ich werde, zu fokussieren und zu reduzieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als so viel aufzuschreiben und dann immer die Hälfte davon wegzuwerfen und zu sagen, habe ich das jetzt irgendwo verwertet oder war das notwendig, weil es Teil der Journey war? Das versuche ich ein bisschen zu aggregieren, aber ich muss das immer einbauen. Ich muss auch drüber reden, sonst findet es nicht statt. Und da gibt es verschiedene Strategien. Die eine ist, ich nehme das eins der Bücher hinten auf dem Stapel und schicke es gleich noch an 3 andere Leute und bestelle noch einen Batzen mehr und generiere so ein paar Kontaktpunkte, oder ich ziehe teilweise Zitate, Snippets, Anwendungsfälle, irgendwas raus und verteile es einfach, baue es in Gespräche ein, weil wenn es nicht stattfindet, und meistens ist es auch wenig, es reicht auch pro Buch, habe ich gelernt, wenn es 1, 2 Gedanken sind, völlig ausreichend. Mhm. Völlig ausreichend, das ist wertvoller, weil der Rest geht da eh nicht rein.
2 Fragen zum Abschluss. Die erste Frage, welches Buch kannst du uns eigentlich empfehlen, wenn du mal so eins rausgreifen würdest, was dich besonders beschäftigt hat, überrascht hat vielleicht? Wir sind ja heute bei Erfahrung. Und 2. Frage, wenn wir über New Work, neue Arbeit, neue Arbeitswelten sprechen, was glaubst du, wird 2023 wichtig?
Ich fange mal mit der ersten Frage an, da drehe ich mich auch gerade mal kurz um.
Da hat er schon was vorbereitet.
Ich habe da schon mal was vorbereitet, habe auch mehrere Exemplare hier liegen. Ein Buch, was ich seit 10 Jahren im Regal liegen habe, auch in der Vorgängervariante, was aber irgendwie seine Zeit erst gefunden hat, als auch jetzt Zeit dafür war, ist das Buch Good to Great von Jim Collins. Das zweite aus einer Serie, der einfach mit seinem Uni-Team über Jahre einfach etliche Firmen analysiert hat, um rauszufinden, was die Great von den Good unterscheidet. Und das hat jetzt so vom Zeitpunkt her, wo wir jetzt gerade sind, auch wieder eine neue Unternehmensphase mitzugestalten und zu bauen, extremen Einfluss gehabt, weil die Modelle, man kennt viele Einzelmodelle aus dem Buch aus, aber so der Grundtenor ist, wer hätte es gedacht, dass natürlich auch wieder People, Führungskräfte und was wir für ein Mindset haben, der zentrale Faktor sind. Das erste Thema, was er hat, er nennt es Level 5 Leadership. Das ist der Unterschied, ob ein Leader, sag ich mal, das große Ganze über seine Eigeninteressen stellt oder eher so der ego-autokratische Führer ist. Und das beides super erfolgreich, beides total in Ordnung. Wenn der eine geht, kommt so eine Phase und es geht bergab. Und wenn der andere geht, geht's der Firma immer noch gut und sie wird nachhaltig weitergeführt.
Der Elon ist ja auch so ein Typ, ne? Bitte? Der Elon ist ja auch so ein Typ, ne? Also viele heutzutage immer so sagen, naja, das müssen so die People-Lover sein und so alles irgendwie mit jedem abstimmen. Und ich glaube, Elon kommt dann auch eher so schnell, ich hau mal mit der Faust auf den Tisch und dann ziehen wir das durch und dann gucken wir mal. Und
ja, Elon ist ein bisschen schizophren, was das angeht. Das könnte ich jetzt dann ganzheitlich analysieren. Der hat in seinem Kurs und der übergreifenden Mission, sage ich mal so, als Unternehmer hat er für mich Level 5 Aspekte drin, weil der einfach ja einen riesen Rahmen aufmacht und eigentlich Entscheidungen schon unter einen sehr, sehr großen Kontext bewegt. Gleichzeitig agiert der jetzt rein menschlich, sage ich mal, ohne Verluste, da schon relativ radikal und macht öfters mal ja auch mehr kaputt, als er ganz macht. Da kann er sicherlich noch dran arbeiten, aber so von dem Horizont und der Perspektive auf so ein Unternehmen sind da schon ein paar Aspekte dabei, die ist nicht alles schlecht, ja, aber schizophren. Deine zweite Frage war jetzt so aufs nächste Jahr blickend, was sich im Bereich New Work und im Arbeiten so tut, ne? Das ist ein Riesenfeld. Ich pick mal eins raus, was gerade, glaube ich, keiner dran vorbeikommt in LinkedIn, was uns aber jetzt, sage ich mal, als Technologieunternehmen natürlich schon seit Jahren jetzt beeinflusst, ist alles so, was aus dem AI-Guss rauskommt, sage ich mal. Jetzt, latest Beispiel jetzt von OpenAI, der Chatbot oder auch dahinter liegen GPT-3 und jetzt bald 4, wenn es rauskommt. Ich nenne es mal so den Ghostwriter und den Sparringspartner, den du plötzlich bei all deinen Tasks hast. Ich habe eine Aufgabe gegeben, einen Produktpitch von einer Video-App-Produkt, was wir vor 5 Jahren in New York entwickelt haben, mal den Pitch, schreib mal einen Artikel, mach mal eine Landingpage fertig, besser als alles, was wir damals versucht haben, als Produktteam für uns selber zu texten, vernichtend. Einfach, weil es auf eine normale Sprache das hebt und Konzepte erkennt, selbst der Vorschlag für, wie die App hätte heißen sollen, war hart gut verglichen mit unseren Geschichten. Einfach weil gängiger, weil das Ding natürlich über Text und Sprache gelernt hat und gefüttert wurde, sage ich mal salopp. Da ist verkopft nicht vorgesehen. Ja, und wenn du verkopft fragst, kriegst du keine Antwort oder Blödsinn. Das heißt, das ist ein harter Filter. Und so als Sparringspartner, ohne jetzt schon sofort einen Menschen einzubinden, so und jetzt komme ich auf das Thema New Work und Culture, diese Begleitung, und wir sind ja immer noch im Work-Kontext auch viel an unseren Rechnern und Devices und wie sie alle hin, ich glaube, das wird ein brutaler Game-Changer. Das ist nicht so lange hin, vielleicht noch nicht in 2023, und ich will auch nicht PowerPoint als Beispiel nehmen, aber stell dir vor, du hast irgendwelche Sachen und du brauchst in Zukunft nur noch so die ersten 2, 3 Worte, wenn du es überhaupt hinschreibst oder sprichst, und in dem Moment generiert er die halbe Seite und rendert dir schon 4 Bilder dazu, zu sagen, da passt doch eigentlich hier, wenn du hier so einen Podcast-Teaser-Artikel auf der Seite schreibst, ich werf mal 2 Gedanken rein, so die Bilder, ist eigentlich fertig. Was mache ich denn jetzt mit der Zeit, wenn 80% empowered da sind, die ich normal brauche, um es zu erstellen? Wo geht denn die Qualität hin? Wo geht denn die Kraft jetzt hin? Und dieser Wandel, der beginnt gerade mit dem ganzen Thema Applied AI, den ich extrem spannend finde. Und jetzt könnte man auch andere Use Cases nehmen, wo man sagt, wie kann der unser Miteinander, also wie können wir es sinnvoll einsetzen, dass wir zusammenkommen und uns vor allen Dingen diese Generation von Technologie nicht überrennt. Das finde ich spannend. Also das treibt mich extrem um. Und wir werden wieder sehr, sehr viel Wert darauf legen, trotz allem dann als Team, als Menschen zusammenkommen und uns genau darüber unterhalten. Es wird sehr spannend. Nie vergessen, man lernt voneinander, wenn man zusammen im Raum ist. Seltener kann man sagen, ach, damals, als wir beide in GitHub eine Codezeile rein gecheckt haben, das war das Highlight. Seltener der Fall, das sind die Erlebnisse.
Ich habe, apropos Erlebnisse, den Head of Remote von GitHub, mit dem war ich auf einer Konferenz in Berlin im September.
Coole Company.
Und da ging es auch tatsächlich schon in diese Richtung, zu sagen, also nicht nur über diese digitalen Tools zu sprechen, sondern eher das, was es mit uns macht, das, was wir erleben und dann schon zu schauen, wie können wir die Tools nutzen, damit die Erlebnisse anders und verbessert werden, aber nicht so viel über diese Tools sprechen, sondern eher das, was es damit macht. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Kai.
Ich danke dir.
War mir eine Freude, ein interessanter Ritt durch deine Story, durch das, was ihr so tut. Viel Erfolg weiterhin damit und dir natürlich viel Gesundheit.
Nächste Auflage steigen wir dann ins Thema Hip-Hop ein, was wir heute ausgespart haben. Da haben wir auch gemeinsame Story, das machen wir dann das nächste Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Ich danke dir, hat mir viel Spaß gemacht, hab eine gute Zeit. Vielen Dank.
Danke. Mach's gut, bis bald, ne? Und schönen Jahreswechsel. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode mit Kai Müller. Folgt ihm unbedingt auf LinkedIn. Ich packe euch das wie immer in die Shownotes. Dort findet ihr auch nochmal den Link zur Webseite von Minds and Matches, die Agentur für Speakerinnen und Autorinnen der neuen Arbeitswelt. Wolf Lotter ist dabei. Viele, viele gute Leute sind am Start und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich auch mit an Bord sein kann. Wenn ihr mögt, dann schaut mal vorbei. Ihr könnt mich dort auch als Speaker anfragen und buchen. Ich bin auch im nächsten Jahr gerne wieder unterwegs mit meinen Lieblingsthemen. Einmal die Zukunft gehört den Mutigen. Hab dazu eine Keynote erarbeitet, die fortlaufend auch weiterentwickelt wird. Dort gibt's alle Insights aus 4 Jahren Podcast aus verschiedenen Projekten in der Sparkasse bei Digitalagentur und Startup, überall, wo ich so unterwegs war. Und das zweite Thema ist natürlich, wie können wir eigentlich Familie und New Work verbinden? Was können wir eigentlich zukünftig besser machen? Das als Vater von 3 Kids ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe dazu auch einen Beitrag geschrieben, kommt im nächsten Jahr in einem Fachbuch dann auch noch raus, könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und damit bleibt mir nur noch, euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Schöne, ruhige, besinnliche Tage. Schnappt euch ein gutes Buch. Genug Buchempfehlungen gab es ja hier zuletzt auch im Podcast. Und lasst das Jahr ruhig ausklingen. Es lohnt sich natürlich auch immer noch mal zurückzuschauen. Welche Highlights, welche Learnings gab es eigentlich 22? Und dazu könnt ihr am nächsten Freitag hier nochmal reinhören. Dann gibt's die große Jahresrückblickfolge New Work 2022. Und ich habe mir den Experten schlechthin für das Thema eingeladen. Raphael Gilgen ist erneut zu Gast. Eine große Ehre. Er war vor einem Jahr schon hier und wir haben darüber gesprochen, was eigentlich 21 passiert ist und was vielleicht 22 passieren könnte. Jetzt stellen wir fest, dass sich natürlich extrem viel getan hat. 2022, die großen Krisen. Wir werden darüber sprechen, wie sie sich auf die Arbeitswelt ausgewirkt haben. Wir sprechen über die Apothekenrundschau, über Elon Musk und vieles, vieles mehr. Schaltet ein, New Work Chat. Und wenn ihr mögt, unterstützt mich gerne und bewertet den Podcast und empfehlt ihn weiter. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und bleibt connected.